Ich bin Margit Ehrenhöfer. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. ...470 Tage lang waren Emily Damari, Romy Gonen und Doron Steinbrecher in den Händen der Terrororganisation Hamas. Seit knapp einer Woche sind die drei Frauen frei. Im Zuge der aktuell erst zweiten Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas seit Oktober 2023 sollen alle der rund 100 Geiseln aus dem Gazastreifen freikommen. Im Gegenzug soll Israel mehr als 1000 gefangene PalästinenserInnen enthaften. Ein Deal, der nicht zuletzt auf Druck des US-Präsidenten Donald Trump entstand. Aber wie sicher ist es, dass dieses Abkommen hält? Wir sprechen heute darüber, wie wichtig dem Dealmaker Trump eine Lösung des Nahostkonflikts langfristig ist und darüber, ob die Feuerpause endlich Sicherheit für die Zivilbevölkerung bringt. Nur Rahman, du bist Redakteurin in der Standard Außenpolitik und beschäftigst dich immer wieder mit der Lage im Nahen Osten. Seit einigen Tagen gilt nun eine Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen. Dass es so weit gekommen ist, das war ja ein langes Hin und Her, dass man dazu eine Einigung gefunden hat. Kannst du uns nochmal zusammenfassen, wie kam es denn nun tatsächlich zu einem Deal und wie sieht dieser aus?
Ja, also bisher gab es in diesem Krieg, der schon über 15 Monate angedauert hat, ja nur eine Waffenruhe, die mit einem Austausch von Geiseln und auch Gefangenen einhergegangen ist. Und das ist schon über ein Jahr her. Seither gab es Bemühungen, eben unter der Vermittlung von Katar, Ägypten und den USA, wieder zu einer Vereinbarung zwischen Israel und der Hamas zu kommen. Aber die waren eben vergeblich sehr lange, bis zum vergangenen Mittwoch. Da gab es dann einen Durchbruch bei den Verhandlungen. Und seit Sonntag ist eben die Waffenruhe in Kraft. Und an dem Tag wurden auch 3 israelische Geiseln freigelassen und 90 palästinensische Häftlinge. Und in dieser ersten Phase gilt jetzt eben eine 6-wöchige Waffenruhe im Gazastreifen. Und in der Zeit sollen dann insgesamt 33 israelische Geiseln und rund 1900 palästinensische Häftlinge freikommen. Und dann gibt es in diesem Deal eigentlich noch 2 weitere Phasen. In der zweiten sollen dann die übrigen noch lebenden Geiseln freikommen. Insgesamt sind ja noch knapp 100 Israelis in der Gewalt der Hamas, wobei zumindest ein Drittel wahrscheinlich gar nicht mehr am Leben ist. Und in der zweiten Phase geht es dann auch um den Abzug israelischer Truppen aus dem in weiten Teilen zerstörten Gazastreifen. Und in der dritten Phase dann sollen die Leichen getöteter Geiseln an ihre Familien zurückgegeben werden. Und da geht es dann auch um den Wiederaufbau im Gazastreifen, der dann beginnen soll.
Also doch weitreichende Errungenschaften, die da geschafft wurden. Einige Beobachter sprechen dabei, dass es jetzt eine Einigung gab von einem Trump-Effekt. Also dass Donald Trump, der neue US-Präsident, das beeinflusst hätte. Stimmt denn das?
Auf jeden Fall. Also er war zwar noch gar nicht im Amt, aber er hat auf jeden Fall eine große Rolle gespielt bei diesem Deal, der ja eigentlich in genau dieser Form bereits seit Mai vorgelegen ist. Also er hat die beiden Administration natürlich die Vorarbeit geleistet, das auf jeden Fall. Aber sie hat es einfach in diesen Monaten nicht geschafft, genug Druck aufzubauen auf Israel, dass hier auch zugestimmt wird. Und Donald Trump will sich halt als Dealmaker und Friedensstifter inszenieren und hat damit gedroht, dass die Hölle im Nahen Osten eben hereinbrechen wird, wenn es zu keiner Vereinbarung kommt. Und auch sein Nahostgesandter, der Steve Witkoff, soll bei den Gesprächen auch mit Israels Premier Netanyahu sehr, sehr deutlich gemacht haben, dass Trump das einfach erledigt haben will und er soll dabei auch sehr wenig diplomatische Zurückhaltung gezeigt haben.
Mhm. Du hast schon gesagt, 3 Geiseln sind am Sonntag aus Gaza freigekommen. Was wissen wir denn über die Personen und wie geht es ihnen jetzt?
Also am Sonntag freigelassen worden sind Romy Gonen, Emily Damari und Doron Steinbrecher. Sie sind zwischen 24 und 31 Jahre alt und alle am 7. Oktober von der Hamas aus Israel verschleppt worden. Romy Gonen, eben die jüngste von den dreien, wurde beim Supernova Festival mit 39 anderen FestivalbesucherInnen verschleppt. Und Damari und Steinbrecher, die wurden in ihren eigenen Wohnungen in der Nähe vom Kibbutz Kfar Aza gefangen genommen. Und nach ihrer Freilassung eben am Sonntag sind sie eben erstmal in ein Krankenhaus gekommen. Von dort hieß es dann von medizinischer Seite, dass sie in einem stabilen Zustand sind. Von Gonen und Damari wussten wir auch schon vorher, dass sie am 7. Oktober verletzt wurden. Also Damari hat 2 Finger verloren, weil ihr Hamas-Kämpfer bei ihrer Geiselnahme in die Hand geschossen haben. Und sie war es auch, die sich auf Instagram auch direkt danach geäußert hat und geschrieben hat, dass sie in ihr geliebtes Leben zurückgekommen ist, dass sie jetzt die glücklichste Person der Welt ist.
Du hast schon gesagt, mehr als ein Jahr, 15 Monate geht dieser Krieg und so lange sind diese 3 Frauen auch gefangen gewesen. Weiß man denn etwas über ihre Gefangenschaft? Haben sie etwas erzählt?
Viele Details sind noch nicht bekannt. Sie sind klarerweise auch ziemlich stark von der Öffentlichkeit abgeschirmt. Es gab einen israelischen TV-Bericht und da hieß es, dass sie nicht alleine festgehalten wurden, sondern mit anderen Geiseln gemeinsam immer wieder an neue Orte gebracht wurden, dass sie meistens im Untergrund waren, also kaum Tageslicht gesehen haben auch. Ab und zu durften sie Fernsehen oder Radio hören. Und dem Bericht zufolge haben sie auch manchmal Medikamente bekommen, die sie gebraucht haben. Und eine hat tatsächlich von einem medizinischen Eingriff gesprochen, der ohne Narkose durchgeführt worden wäre. Und eine hat auch ganz klar gesagt, dass sie eigentlich nicht geglaubt hat, dass sie zurückkommen, sondern gedacht hat, dass sie in Gaza sterben wird. Und man kann sich wirklich nur sehr schwer vorstellen, was die 3 in den letzten 15 Monaten durchgemacht haben.
Definitiv. Dass diese 3 Frauen freikommen konnten, das liegt auch daran, dass eben im Gegenzug Israel viele Menschen freigelassen hat aus Haftanstalten. Wer kam denn da frei?
Also am Sonntag sind 90 Personen freigelassen worden. Das waren großteils Frauen und Minderjährige. Israelischen Medien zufolge waren sie wegen relativ kleiner Vergehen in Haft wie ordnungswidrigem Verhalten oder Identifizierung mit dem Terrorismus. Insgesamt sollen in dieser ersten Phase eben über 1.900 PalästinenserInnen freikommen. Davon fast 1.200 Menschen aus Gaza, die allein eben in den letzten 15 Monaten während dieses Kriegs festgenommen wurden. Es sind auch zu lebenslänglichen Haftstrafen verurteilte TerroristInnen dabei. Israel hat aber betont, dass niemand freigelassen wird, der in den Terrorangriff vom 7. Oktober verwickelt war. Und viele von denen, die freikommen, beziehungsweise auch von den ersten 90, die jetzt eben am Sonntag freigekommen sind, da waren viele in Administrativhaft. Das ist eine umstrittene und von Menschenrechtsorganisationen immer wieder kritisierte Praxis, die Israel nur bei PalästinenserInnen anwendet. Und Betroffene können da bis zu 6 Monate nach einer Prüfung tatsächlich auch noch länger, also quasi auf unbestimmte Zeit, ohne Anklage und Urteil festgehalten werden und erfahren oft gar nicht, warum sie eigentlich in Haft sind.
Mhm. In dieser ersten Phase der Waffenruhe sollen insgesamt eben 33 Menschen aus Gaza freikommen. Das nächste Mal schon am Samstag. Gibt es da schon Informationen darüber, wer oder wie viele Personen dann betroffen sind?
Also wir wissen, dass es sich diesmal um 4 Frauen handeln wird. Den Namen wissen wir noch nicht. Eben beim letzten Mal war es ja doch erst ganz kurz vorher, dass die auch bekannt wurden. Und dann sollen wöchentlich eben immer wieder 3 Geiseln freikommen bis zum letzten Tag der Waffenruhe. Da sollen es dann 14 auf einmal sein. Und bei diesen eben insgesamt 33 Geiseln, die in dieser ersten Phase freikommen sollen, geht es vor allem um Frauen, Kinder, alte und kranke Menschen. Und erst in der zweiten Phase kommen dann Männer unter 50 dazu. Und in der Gewalt der Hamas ist ja auch ein österreichisch-israelischer Staatsbürger, Tal Shoham, der unter 50 ist, aber wegen gesundheitlicher Probleme trotzdem schon in dieser ersten Phase des Deals freigelassen werden soll. Also er steht zumindest auf dieser Liste. Ob er noch lebt oder nicht, wissen wir leider nicht.
Mhm. Nora, der Austausch von Geiseln und Gefangenen, das ist das eine. Die Waffenruhe ist aber vor allem auch für die Zivilbevölkerung im Gazastreifen von Bedeutung. Du hast mit betroffenen PalästinenserInnen gesprochen. Wie geht es denn diesen Menschen jetzt?
Auf jeden Fall besser jetzt, wo die Waffen schweigen, aber immer noch sehr, sehr schlecht. Also in den letzten 15 Monaten Krieg sind Zehntausende PalästinenserInnen getötet worden. So viele Menschen haben Angehörige oder FreundInnen verloren. Etwa 90% der Bevölkerung ist zumindest einmal vertrieben worden, viele aber mehrfach. Die Zerstörung im Gazastreifen ist enorm. UN-Angaben zufolge sind 2/3 der Gebäude beschädigt oder komplett zerstört. Allein die Trümmer aus dem Weg zu räumen, wird wahrscheinlich etwa 15 Jahre dauern. Die Menschen müssen jetzt zumindest nicht mehr täglich Angst um sich selbst und ihre Liebsten haben, dass die bei Angriffen getötet werden. Aber die Zerstörung und das Trauma, das wird auf jeden Fall noch lange bleiben.
wie du schon sagst, viele der Menschen wurden vertrieben, auch innerhalb des Gazastreifens von Ort zu Ort. Werden die jetzt schon in ihre Heimatorte versuchen zurückzukehren und was werden sie dort vorfinden?
Also viele wollen auf jeden Fall zurück. Einige, mit denen ich gesprochen habe, konnten noch nicht wieder zurückkehren. Dass ihnen gesagt wurde, dass sie am Sonntag oder erst nächste Woche wieder zurück können. Andere wissen jetzt auch schon, dass ihr Zuhause zerstört ist und dass sie eigentlich keinen Ort haben, an den sie zurückkehren können. Wie zum Beispiel Nada Hammad, von der ich auch eine Aufnahme habe.
Actually, our house was destroyed completely. Our family home was destroyed completely during the war. My personal apartment was also destroyed, and even my brother's apartment was destroyed. So we have no family property to return to at all. So we're going to have to stay in Deir al-Balah for the foreseeable future because there is no place for us to go back to.
Ein anderer Betroffener, mit dem ich gesprochen habe, ist kurz nach Inkrafttreten der Waffenruhe zurück nach Jabalia im Norden des Gazastreifens. Und ihm ist es wirklich sehr schwer gefallen, in Worte zu fassen, was er dort gesehen hat. Also die Zerstörung war wahnsinnig schlimm. Viele Menschen haben bei ihrer Rückkehr nicht erkennen können, wo sie überhaupt gelebt haben. Gebäude, Straßen, Schulen, Spitäler, alles war zerstört. Brunnen, Generatoren, die Infrastruktur eigentlich nicht mehr vorhanden, hat er erzählt. Und auch, dass er Angst hat, eigentlich jetzt nachts seine Augen zu schließen, weil er sich nicht an diese schrecklichen Szenen erinnern will.
Bis kurz vor Beginn der Waffenruhe hat Israel die Angriffe auf den Gazastreifen sogar noch verstärkt. Wie sicher ist denn jetzt die Lage?
Also kurz vor Inkrafttreten der Waffenruhe am Sonntag gab es tatsächlich Verzögerungen, weil die Hamas offenbar die Namensliste der freizulassenden Geiseln nicht rechtzeitig vorgelegt hat. Und in diesen knapp 3 Stunden gab es dann nochmal sehr heftige israelische Angriffe auf den Gazastreifen, wo mindestens 19 Tote und zahlreiche Verletzte gemeldet wurden. Mittlerweile hält die Waffenruhe weitgehend, also es gibt keine Luftangriffe. Aber israelische Truppen haben sich noch nicht aus dem Gazastreifen zurückgezogen. Das folgte erst in Phase 2. Und hier wurden leider trotz der Feuerpause im Gazastreifen Zwischenfälle mit PalästinenserInnen und auch Tote gemeldet. Im Westjordanland, das ja seit 1967 besetzt ist von Israel, haben die Spannungen seit der Waffenruhe leider auch wieder extrem zugenommen. Also radikale Siedler, die den Deal zwischen Israel und der Hamas komplett ablehnen, haben in dieser Woche mehrfach palästinensische Dörfer überfallen. Die israelische Armee hat jetzt außerdem vor kurzem einen großen Militäreinsatz, vor allem in Jenin, gestartet. Und auch hier wurden schon mehrere Tote gemeldet. Das Ganze hat auch einen innenpolitischen Hintergrund. Also der Chef der rechtsextremen israelischen Koalition Partei Religiöse Zionisten, Bezalel Smotrich, der hat Ministerpräsident Netanyahu ja damit gedroht, die Koalition platzen zu lassen, wenn der Geiseldeal beschlossen wird. Und damit das nicht passiert, hat Smotrich Netanyahu eine Reihe von Versprechen abgerungen. Und eins davon war offenbar, dass das Westjordanland eben ganz offiziell zur neuen Front dieses Krieges wird. Und das deutet jetzt schon auch darauf hin, dass diese Operation vielleicht auch länger dauern wird und große Auswirkungen auch haben wird auf die Zivilbevölkerung dort. Insgesamt mussten schon rund 2000 Familien des überfüllten Lagers ihre Häuser verlassen, weil sie unbewohnbar wurden oder weil ein weiterer Aufenthalt einfach zu gefährlich gewesen wäre.
Kann man dann trotzdem davon sprechen, dass diese Feuerpause vielleicht ein Zeichen ist, dass man doch zu Verhandlungen finden kann und der Krieg auch enden könnte?
Ja, ich fürchte ehrlich gesagt nicht. Also ich hoffe, dass ich mich irre, aber ich befürchte, dass dieser Deal nicht über diese erste Phase hinausgehen wird. Die Vereinbarung ist ein Zeichen dafür, dass Donald Trump sich durchsetzen kann, wenn er für sich eben einen eigenen Vorteil sieht, sich als Dealmaker inszenieren kann, am Tag seiner Angelobung dann davon schwärmen kann, dass die Geiseln bald wieder frei sind. Aber keine Ahnung, wie wichtig eben das Thema, wie lange es sein wird. Und ExtremistInnen fühlen sich jetzt schon durch die Wiederwahl Trumps extrem bestärkt, vor allem im Westjordanland. Seine Regierung hat ja auch gleich nach dem Amtsantritt Sanktionen gegen radikale Siedler wieder aufgehoben. Und Netanyahu denkt sich vielleicht, er gibt Trump nun diesen einen kurzen Erfolg und hat ihn dann vielleicht langfristig auf seiner Seite, wenn es ums Westjordanland oder den Kampf gegen den Iran geht. Und wie gesagt, steht Netanyahus Regierung ja auch auf sehr wackeligen Beinen. Von der Opposition wurde ihm zwar ein Sicherheitsnetz zugesichert, also Unterstützung dafür, dass der Deal umgesetzt werden kann, aber das ist nicht langfristig. Und Netanyahu geht es auch aus Angst vor juristischen Konsequenzen wegen Korruptionsvorwürfen eher um einen langfristigen Machterhalt. Also die Rechtsextremen haben ihn da mehr oder weniger ein bisschen in der Hand und können immer neue Forderungen stellen. Es ist also gut möglich, dass es nach den 6 Wochen nicht zur Phase 2 des Deals kommt, sondern der Krieg wieder aufflammt. Die Rechtsextremen fordern ja, was Netanyahu schon kurz nach dem 7. Oktober versprochen und auch als Ziel ausgegeben hat, eine komplette Vernichtung der Hamas. Aber US-Schätzungen zufolge hat die Hamas auch nach 15 Monaten Krieg, auch wenn die Führungsriege eigentlich komplett ausgeschaltet wurde, fast genauso viele Kämpfer rekrutiert, wie sie verloren hat.
Wie diese erste Phase der Waffenruhe weiter verlaufen wird und auch wie es mit dem Austausch zwischen Gefangenen und Geiseln weiter ablaufen wird, das lesen Sie weiterhin auf der standard.at. Vielen Dank dir, Nora Mann, für das Gespräch.
Sehr gerne.
Wenn Ihnen die Folge gefallen hat und Sie unsere Arbeit auch gern finanziell unterstützen möchten, dann können Sie das am einfachsten mit einem Standard-Abo machen oder auch als Standard-Unterstützer und Unterstützerin. Das geht schon ab einem kleinen Beitrag von 3 €. Alle Infos dazu finden Sie unter abo.derstandard.at. Damit leisten Sie einen Beitrag dazu, dass wir unsere kritische und unabhängige Berichterstattung weiterführen können. Also vielen Dank dafür. Was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. Wenige Tage nach dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump haben US-Behörden bereits mehr als 530 irregulär eingewanderte Migranten festgenommen und angeblich Hunderte davon abgeschoben. Das erklärte Trumps Sprecherin Caroline Leavitt am späten Donnerstag auf der Nachrichtenplattform X. Die Menschen seien mit Armeeflugzeugen abgeschoben worden. Es sei, Zitat, die größte Massenabschiebung der Geschichte im Gang, so Leavitt. Zweitens. Im russischen Angriffskrieg in der Ukraine ist offenbar ein österreichischer Soldat ums Leben gekommen. Das hat das Außenministerium am Donnerstagabend bestätigt. Der 30-jährige Mann soll Mitglied der rechtsextremen identitären Bewegung gewesen sein. Laut Medienberichten soll er auf Seite der Ukraine gekämpft haben und von einer russischen Drohne getötet worden sein. Und drittens, am Donnerstag wurden die diesjährigen Oscar-Nominierungen bekannt gegeben. Favorit ist offenbar das französische Kartell-Musical Emilia Perez. Der Film ist gleich 13 Mal nominiert. 10 Nominierungen gibt es jeweils für das Einwanderer-Epos The Brutalist und die Musical-Verfilmung Wicked. Als beste Hauptdarstellerin sind etwa Cynthia Erivo, Demi Moore oder Carla Sofia Gascon nominiert. Auf die beste männliche Hauptrolle dürfen Adrian Brody, Ralph Fiennes oder Timothée Chalamet hoffen. Die vollständige Liste aller Nominierungen finden Sie auf der standard.at. Dort lesen Sie auch alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen. Wer jetzt gleich noch einen weiteren Podcast hören möchte, es gibt wieder eine neue Folge Edition Zukunft. Diesmal geht es darum, wie gefährlich denn Donald Trump für das Klima ist. Alle Standard-Podcasts hören Sie überall, wo es Podcasts gibt. Falls Sie uns Feedback dazu schicken möchten, dann senden Sie das gerne an podcast@derstandard.at. Ansonsten freuen wir uns auch über Likes oder nette Kommentare auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Ich bin Margit Ehrenhöfer. Schönes Wochenende. Baba und bis zum nächsten Mal.